Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Sie hören Plus 1 heute mit einer Geschichte zweier Schwestern, die eine besondere, nicht ganz einfache Beziehung zueinander haben, denn da spielt eine Erkrankung mit rein, eine bipolare Störung. Erzählt wird uns diese Geschichte von meinem Kollegen Marius Elfering. Hallo Marius.
Hi.
Du bist ja total häufig bei Plus 1 und bringst oft sehr herausfordernde emotionale Geschichten mit. Glaubst du, dass es Themen gibt, auf die man Zuhörerinnen und Zuhörer vorbereiten muss?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also es stimmt, ich mache irgendwie häufig recht schwierige und emotionale Themen und auch das Thema heute ist so eins. Und in den letzten Jahren hat sich da auch viel verändert. Also es gibt häufiger Triggerwarnungen vorab und ich halte das selbst auch irgendwie für sinnvoll. So kann dann jeder auch selbst entscheiden, ob man sich gerade in der Lage fühlt, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Ne? Also deshalb, heute wird es unter anderem um Suizid gehen. Und wer sich psychisch für dieses Thema nicht stabil genug fühlt oder weiß, dass einen das mitnehmen könnte, der sollte diese Geschichte dann vielleicht mal aussetzen.
Es geht um zwei Schwestern, die heißen Gerda und Sonja. Wer sind die beiden?
Also Gerda ist eine Hörerin von uns, die uns geschrieben hat, weil sie gerne ihre Geschichte erzählen wollte. Und ich habe sie in der Nähe von Parsberg besucht, in einem ganz kleinen Dorf, wo sie ein Haus hat. Sie hat mich dann vom Bahnhof abgeholt. Sie war vorher sogar noch beim Bäcker für uns, total nett. Und Gerda ist eher so ein ruhiger Typ Mensch, aber so jemand, bei dem man sich direkt wohlfühlt. Und neben Gerda, du hast es schon gesagt, geht es heute ganz zentral noch um jemand anderen, nämlich um ihre große Schwester Sonja.
Wenn ich an diese Zeit denke, als wir Kinder waren, ich glaube, das war die Zeit, wo wir uns am allernähesten waren. Und wenn ich da irgendwas sehe oder mir irgendjemand was erzählt, da spüre ich dann wieder, das war der Mensch, dem ich am nächsten war.
Gerda und Sonja wachsen in den 70er und 80er Jahren in einem ganz kleinen Dorf in der Oberpfalz auf. Das liegt zwischen Regensburg und Nürnberg. Und sie sind die beiden jüngsten von insgesamt 6 Geschwistern. Gerda erinnert sich heute, dass sie schon als Kind ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrer Schwester Sonja hatte, die nur ein Jahr älter ist. Und sie beschreibt sich selbst so eher als die Bedächtige der beiden und Sonja ja eher als die Mutige, die Forsche. Und vielleicht sind sie deshalb auch damals so ein gutes Team.
Wir waren gemeinsam auch im Kindergarten und ich kann mich noch einmal erinnern, dass meine Schwester auf die Idee kam, alleine nach Hause zu gehen. Und das war vielleicht so ein Fußweg von 10 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, an der Hauptstraße entlang. Also das war nicht so ganz ungefährlich und ich wusste auch, dass wir das nicht dürfen. Aber sie hat irgendwie darauf bestanden und ich hatte zum einen Angst vor dieser abenteuerlichen Reise und zum anderen hatte ich natürlich auch Angst vor meinen Eltern, was die sagen würden, wenn wir da plötzlich auftauchen. Aber ihr war das irgendwie egal. Sie wollte da einfach das ausprobieren und ist dann einfach losmarschiert und ich ihr dann hinterher.
Solche Situationen, die stehen für Gerda heute auch stellvertretend für so eine bestimmte Rollenverteilung unter den beiden Schwestern, die sich eigentlich dann ihr ganzes Leben durchziehen wird.
Und das Interessante daran finde ich im Nachhinein, dass ich, glaube ich, schon mit 3 oder 4 Jahren größer war als meine Schwester. Also alle dachten immer, ich wäre die Ältere und sie wäre die Jüngere. Und das Gefühl hatte ich, glaube ich, auch immer, dass ich mich um sie kümmern muss.
Ich hatte dir, bevor wir jetzt gesprochen haben, ein Bild gezeigt von den beiden. Ne? Ich finde, da sieht man das auch ganz gut.
Ich bin auch total erstaunt, dass einfach die Jüngere, die Größere ist, viel, viel größer. Da kam es oft zu Verwirrung auch, oder?
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also so explizit hat sie es nicht gesagt, aber wenn sie, also man hört es ja schon, ne? Wenn sie selbst zurückblickt, sie ordnet sich halt so ein. Und man sieht es auch auf diesem Bild, die beiden Schwestern stehen nebeneinander und Gerda legt der Sonja auch so ein bisschen beschützend, finde ich, die Hand so auf die Schultern.
Also es ist natürlich so ein typisches Schulfotografenfoto, ne? Ganz süß, die beiden, wie sie zusammen da so innig auch beieinander stehen.
Ja, total. Also die beiden verbringen nicht nur in ihrer Kindheit super viel Zeit zusammen, sondern dann auch später, nachdem beide aus dem Elternhaus ausgezogen sind. Also sie fahren gemeinsam mit Freunden an den Gardasee und campen da oder sind mehrmals auch zusammen bei Rock am Ring. Das ist was sie sehr verbindet. Mhm. Sie telefonieren viel, sie sehen sich an den Wochenenden. Also das Verhältnis von Gerda und Sonja ist lange Zeit unbeschwert. Und nachdem Gerda fertig ist mit ihrem Studium, zieht sie auch wieder etwas näher an Sonja heran. Gerda heiratet, sie wird Mutter eines Sohnes, sie arbeitet. Und da ist einfach, ja, wie das halt so ist, ne, ganz viel, was sie unter einen Hut bekommen muss. Mhm. Und auch bei Sonja ist super viel los. Aber mit Anfang 30 ändert sich etwas. Sonja hat keinen Antrieb mehr, sie hat viele dunkle Gedanken. Und irgendwann steht sie vor Gerdas Tür und zieht einfach 2 Wochen bei ihr ein, weil sie nicht alleine sein kann und nicht alleine sein will. Und für Gerda und ihre Familie ist klar, wir müssen helfen.
Und natürlich waren wir alle damit überfordert, also meine Eltern, meine anderen Geschwister. Wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollen. Und ich habe dann einfach versucht, da Therapeuten abzutelefonieren, Kliniken abzutelefonieren, irgendwelche akuten Stellen, an die man sich wenden kann. Ich kann mich erinnern, dass wir auch bei einer Stelle waren, wo es um Suizidprävention ging. Also das haben wir damals schon alles irgendwie versucht abzuklappern, um Hilfe zu finden, weil wir einfach nicht wussten, wie es weitergehen soll.
Sonja bekommt damals Medikamente gegen die Depression und sie ist auch lange in einer Klinik untergebracht. Aber es wird relativ schnell auch klar, dass sie nicht, ja nur in Anführungszeichen, eine Depression hat.
Auf einmal wechselt diese Stimmung, dieses tief Traurige und ich weiß gar nicht, wie ich heute den Tag überleben soll oder wie ich den Tag verbringen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich aus dem Bett komme. Das hat sich dann schlagartig abgewechselt mit einer Phase, wo sie wieder kreativ war, wo sie angefangen hat zu malen, ihr ganzes Haus irgendwie zu renovieren und einfach so ganz massiv in so einen ganz lebensfrohen Zustand gewechselt ist.
Also sie verfällt in eine Manie und in der Zeit hat sie viele Ideen, stürzt sich wild in neue Projekte und meldet sich dann auch wochenlang irgendwie gar nicht mehr bei Gerda. Und diese Phasen, also zwischen dem totalen Tief und dem absoluten Hoch, führen dann schließlich dazu, dass man bei Sonja eine bipolare Störung diagnostiziert.
Und das muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Früher hat man dazu ja manisch-depressiv gesagt, da konnte man sich dann eher noch was vorstellen. Aber kannst du das Krankheitsbild noch mal ein bisschen umreißen?
Ja, total. Also eine bipolare Erkrankung hat ganz unterschiedliche Symptome, aber kennzeichnend ist vor allem dieser massive Umschwung zwischen nichts geht mehr und alles ist möglich, wenn man so möchte. Sonja, die ist darüber, dass sie eben damals eine endgültige Diagnose bekommt, gar nicht unbedingt glücklich. Ne? Also sie erkennt an, dass diese depressiven Phasen irgendwie jetzt da sind. Aber die manischen Phasen, die nimmt sie eher so als Phasen des Aufbruchs und auch als Teil ihrer Persönlichkeit wahr, die sie auch irgendwie annehmen möchte.
Weil es wahrscheinlich so eine totale Hochstimmung ist.
Genau,
ne? In dieser
genau. Manie. Ja, so hat es mir Gerda auf jeden Fall auch erklärt, wie sie es damals eben wahrgenommen hat. Und bei Sonja ist es dann so, dass sie deshalb auch häufig keine Medikamente nehmen möchte. Also sie hat eben das Gefühl, dass sich dann ihre Persönlichkeit verändert. Und das ist übrigens auch was viele bipolare Menschen beschreiben und natürlich auch eine schwierige Abwägungssache, ne? Wie man mit dem eigenen Körper in so einer Situation umgeht, wie man das handhabt. Und ja, da muss man einfach irgendwie Entscheidungen treffen oder auch nicht, ne? Und für Gerda ist das damals aber schwer zu verstehen. Also wenn es was gibt, was ihrer Schwester eben helfen würde, ein normales Leben, wenn man so möchte, zu führen, warum macht sie es dann nicht? Das sind so Gedanken, die Gerda durch den Kopf gehen. Und ich habe zum Beispiel auch mit der ältesten Schwester von Gerda und Sonja telefoniert, Christiane. Und sie hat mir gesagt, dass sie sich so oft machtlos fühlte im Umgang mit den Schwankungen von Sonja. Und das ist auch was Gerda mir dann immer wieder so berichtet hat. Sie hat sich oft überfordert gefühlt. Sie hat eben ein ganz eigenes Leben, also ein Mann, ein kleines Kind, zusätzlich ist sie noch berufstätig. Aber wenn ihre Schwester anruft, dann lässt sie alles stehen und liegen.
Also für mich gab es da gar keine Alternative dazu. Das war meine Schwester und die hat Hilfe gesucht und ich habe da gar nicht überlegt. Es kam ein Anruf, mir geht zu schlecht und ich war auf dem Weg nach Hause und dann bin ich umgedreht und bin zu ihr gefahren und habe sie eingepackt und bin mit ihr ins Bezirksklinikum und habe versucht, da irgendwie einen Platz für sie zu finden. Also es gab überhaupt keine Wahl für mich.
Das Ganze geht gut 10 Jahre so. Gerda kümmert sich, wenn es Sonja schlecht geht. Und wenn Sonja dann mal wieder in einem totalen Hoch ist, dann bricht der Kontakt auch häufiger fast vollständig ab. Also da will sie dann keine Hilfe von Gerda mehr. Und sowas sagt sie ihr dann zum Beispiel auch einmal am Telefon.
Natürlich war sie da wieder in einer manischen Phase. Und irgendwann hat sie dann zu mir gesagt, sie hat vor kurzem gelesen, dass Gerda auch die Beschützerin bedeutet und sie weiß schon, dass ich das mein ganzes Leben gemacht habe, aber also jetzt kann ich die Aufgabe abgehen, sie braucht niemand mehr, der sie beschützt. Und ich war dann wütend, also ich habe mir nicht gedacht, oh schön, sie entlässt mich jetzt aus dieser Verantwortung, sondern ich habe mir gedacht, ich habe da 10 Jahre an ihrer Seite gestanden und jetzt auf einmal erzählt sie mir, ich wäre die Beschützerin und sie bräuchte mich nicht mehr und ich war einfach vollkommen vom Kopf geschlagen, ja.
Wie geht denn Gerda damit um?
Ja, also Gerda, wir haben das vorhin gehört, die kümmert sich natürlich irgendwie, wann immer es geht. Und aber sie wünscht sich auch einfach so ein bisschen Ruhe, ja? Also dass auf der einen Seite dieses Verantwortungsgefühl und auf der anderen Seite dieses Gefühl, ich muss mich kümmern. Und es kommt für sie gar nicht in Frage, ihrer Schwester mal zu sagen, also ich kann jetzt überhaupt nicht mehr. Gleichzeitig hat Gerda natürlich auch irgendwie Sorge, dass die Krankheit ihrer Schwester ihre Beziehung zu ihrem Mann belastet und dass sie den Bedürfnissen ihres Sohnes zum Beispiel auch nicht mehr gerecht werden kann. Und deshalb, weil das so eine Mischung aus wilden Gefühlen ist, aus Verantwortungsbewusstsein und schwierigen Situationen, geht sie schließlich auch zu einem Therapeuten.
Und da habe ich so das erste Mal davon gehört, dass ich auch Nein sagen kann zu ihr und dass ich zu ihr auch sagen kann, dass ich bestimmte Sachen nicht möchte.
Und genau das setzt sie dann tatsächlich auch um. Und zwar nicht so in Kleinigkeiten, also dass die Sonja mal sagt, ich kann dies gerade nicht oder das gerade nicht für dich machen, sondern sie fällt dann eine sehr konsequente Entscheidung, die auch vieles verändern wird. 2014 plant Gerda ein großes Familienfest. Das ist eine Gartenfeier gemeinsam mit ihrem Mann. Aber sie kann damals nicht einschätzen, wie Sonja sich auf diesem Fest verhalten wird. Also ob sie gereizt ist, konfrontativ, ob sie die Feier und die Aufmerksamkeit an sich reißen wird. Also Gerda hat Angst, dass die Party aus den Fugen gerät. Und deshalb entschließt sie sich, Sonja nicht einzuladen. Und die ist natürlich sehr wütend, als sie das hört. Und Gerda wiederum, die hat dann Sorge, dass Sonja einfach trotzdem auftauchen wird. Also spricht sie mit ihrem Therapeuten und entwickelt einen Plan.
Also ich kann mich noch erinnern, dass er mir versucht hat zu helfen, indem er mir mit auf den Weg gegeben hat, ich soll mir einfach vorstellen, irgendeinen Satz oder irgendwas, was ich sagen kann, wenn sie wirklich vor mir steht, und dass ich ihr dann ihre Grenze aufzeige und sage, hier ist Schluss und hier geht's nicht weiter. Das ist total banal, aber ich habe mir dann immer den Gandalf von Herr der Ringe vorgestellt, der auf diesem Steg hier steht und dieser Balrog kommt aus der Tiefe raus und er sagt, du kommst hier nicht vorbei.
Der Tag der Feier, der kommt dann auch. Es ist ein sonniger, warmer Tag. Im Garten helfen alle beim Aufbau. Essen, Getränke, es ist für alles gesorgt. Die Stimmung ist auch gut, man unterhält sich, man lacht. Gerda aber, die fühlt die ganze Zeit auch so eine innere Anspannung.
Am späten Nachmittag kommt irgendjemand zu mir und sagt, deine Schwester steht vorne. Und irgendjemand hat sie schon abgefangen, ich weiß nicht mehr wer. Also das heißt, sie kam nicht auf dieses Gelände, das war auf so einer Wiese, die durch so einen Zaun abgegrenzt war. Und genau am Zaun stand sie dann und dann bin ich hin und habe gesagt, also du kommst hier nicht rein. Und dann hat sie sich natürlich aufgeregt, was das soll. Und sie ist doch meine Schwester und sie hat genauso recht, hier zu sein wie die anderen Gäste auch.
Sonja lässt sich also nicht abhalten, auch als andere Familienmitglieder und Freunde dann dazukommen, um zu unterstützen. Die Situation, die ist total belastend für Gerda, aber auch für die anderen Gäste natürlich. Mhm. Ich habe ja auch mit der ältesten Schwester telefoniert und die konnte sich auch nur schwer an Details der Feier erinnern, einfach weil die Situation mit Sonja so sehr mit Stress verbunden war in diesem Moment.
Sie ist ja ein Familienmitglied, man will sie nicht vor den Kopf stoßen, aber wahrscheinlich ist in dem Moment ja auch gar kein Rankommen an sie, oder? So ein Dialog oder dieses, was soll man da auch erklären?
Wie willst du in so einem Moment reagieren? Ja. Es ist natürlich irgendwie die totale Eskalation und klar, Gerda hat sich einen Plan zurechtgelegt, aber wenn es dann zu so einer Situation kommt, ist natürlich vieles auch nicht so gut planbar einfach. Ne? Und da treffen einfach unterschiedlichste Gefühle und Emotionen aufeinander in so einem Moment. Es ist also so, dass Sonja es am Ende auf die Feier schafft und dann auch die kleine Bühne betritt, die da aufgebaut ist und das Mikrofon in die Hand nimmt. Und da sieht Gerda dann keinen anderen Ausweg mehr, als die Polizei zu rufen.
Das war dann der Moment, wo ich mich auch nochmal hingestellt habe und gesagt habe, so, jetzt hier ist Schluss. Und du kommst hier nicht vorbei. Und habe das dann mehrere Minuten mit ihr da so ausgefochten und dann ist sie irgendwann abgezogen und dann kam die Polizei und hat sie dann vom Platz verwiesen. Und dann bin ich ums Eck und irgendwo hin, wo mich keiner sieht und habe erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde geheult.
Aber warum hat sie die Polizei gerufen? Hatte sie Angst, dass Sonja irgendwie handgreiflich wird oder...
Nee, ich glaube einfach, die Situation, wenn ich es richtig verstanden habe, war in diesem Moment so unhandelbar und so nicht zu überblicken. Und Gerda war so überfordert, dass sie im Grunde einfach einen Schlussstrich da ziehen musste. Und wie du es gerade schon gesagt hast, wenn dann an jemanden nicht mehr ranzukommen ist und niemand hat mehr Einfluss, dann war es in der Situation halt so, dass sie einfach die Reißleine gezogen hat und sich dann natürlich auch ein bisschen rausgenommen hat. Mhm. Ne? Aber klar, es ist eine sehr eskalative Situation. Und nach dem Familienfest ist es dann auch so, dass sich keine der beiden Schwestern bei der jeweils anderen mehr meldet. Also Gerda ist sauer, dass Sonja einfach gekommen ist, obwohl sie explizit ausgeladen war. Und dass das Ganze eben derart eskaliert ist. Und für sie ist klar, dass sie erstmal Ruhe und Abstand von Sonja braucht. Und sie meldet sich deswegen auch ganz bewusst nicht bei ihr. Aber nicht mit der Intention, dass da nie wieder ein Kontakt entsteht.
Naja, einfach mal Gras drüber wachsen lassen, würde man ja vielleicht denken. Ne? Ich meine, sind ja immerhin Schwestern, aber mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen, oder?
Genau, einfach, also genau, Ruhe, Abstand, schauen, wie es weitergeht, irgendwie Zeit ins Land ziehen lassen und vielleicht kommt man dann wieder zusammen. Also die Intention ist nicht der komplette Kontaktabbruch. Mhm.
Ich habe immer gehofft, dass meine Schwester irgendwann so einen Mittelweg findet zwischen Depression und Manie, mit dem Mittelweg, mit dem sie gut leben kann. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das soweit ist, dann werden wir auch sicher wieder Kontakt haben. Aber das kam dann einfach nicht mehr. Also von ihrer Seite ja kaum nichts mehr.
5 Jahre lang sprechen die beiden Schwestern nicht miteinander. Und Gerda merkt in dieser Zeit, dass sie auch Distanz zu Sonja gewinnt. Sie kann sich besser auf das Leben mit ihrem Mann und ihrem Sohn konzentrieren. Sie merkt, dass das Leben auch etwas leichter wird. Eben weil nicht immer so ein ständiges Gefühl der Verantwortung mitschwingt. Mhm. Und über ihre Familie bekommt Gerda immer mal wieder auch mit, wie es Sonja so geht. Also, dass sie schwankt zwischen Depression und Manie. Und manchmal macht sich Gerda auch Sorgen. Also zum Beispiel, als sie hört, wie waghalsig Sonja Auto fährt. Aber ansonsten ist da Funkstille. Bis an einem Samstagmorgen im Mai 2019 das Telefon klingelt.
Ich war gerade irgendwie in der Küche und wollte Kaffee machen. Und das Telefon klingelt, das Festnetz, und das ist dann meistens meine Mutter, also sonst kommen nicht so ganz viele Anrufe auf dem Festnetz. Und dann ist aber nicht meine Mutter dran, sondern eine Stimme, die ich nicht kenne.
Am anderen Ende der Leitung meldet sich der Pfarrer von Gerdas Eltern. Er sagt zu ihr, dass sie so schnell wie möglich kommen soll, dass ihre Eltern Unterstützung bräuchten und dass sie selbst ganz ruhig bleiben soll. Und Gerda fragt dann natürlich, worum es eigentlich geht.
Dann hat er gesagt, ihre Schwester hat sich das Leben genommen.
Gerda legt dann auf, sie sackt im Hausflur zusammen, so erinnert sie sich, sitzt auf dem Boden und versucht zu verstehen, was sie da gerade gehört hat.
Ich weiß aber noch, dass ich in dem Moment, das sich anfühlt, wie wenn man in Watte gepackt ist und wie wenn jetzt außenrum einfach alles so ganz weit weg ist.
Die Zeit danach, die ist für Gerda so ein bisschen verschwommen. Sie fährt zu ihren Eltern und die gesamte Familie verbringt viel Zeit zusammen. Sie wollen eng beieinander sein, miteinander reden, miteinander schweigen. Und gleichzeitig gibt es in so einer Situation natürlich auch unheimlich viel zu organisieren. Also zum Beispiel Sonjas Beerdigung. Mhm. Und natürlich ist da auch der Gedanke bei Gerda, ob sie nicht mehr hätte tun können für ihre Schwester.
Ich weiß noch, dass ich mit meiner besten Freundin telefoniert habe, die auch meine Schwester kannte und auch die ganze Situation kannte. Und ich dann natürlich auch das artikuliert habe, ich war nicht da und ich war nicht für sie da. Und jetzt ist es passiert und sie mir da ganz stark zur Seite stand und mir dann auch versucht hat zu erklären, dass das die Entscheidung meiner Schwester war und dass wir als Familie das nicht hätten ändern können.
Inwiefern verändert das Gerdas Blick auf ihre Schwester, Marius?
Ja, also Gerda merkt noch mal ganz stark, wie sehr sie sich eigentlich verantwortlich für Sonja fühlt. Und das wird besonders deutlich, als es um die Beerdigung geht.
Das war so das erste Thema überhaupt. Sie war aus der Kirche ausgetreten und wir wussten, dass meiner Mutter wichtig war, dass sie ein kirchliches Begräbnis kriegt. Also es gab da 2 verschiedene Varianten. Und ich dachte immer noch so, ich habe den Job, für meine Schwester einzustehen. Und auch im Gespräch mit dem Pfarrer habe ich dann immer ganz versucht, ihre Position einfach einzunehmen und zu sagen, aber sie ist doch ausgetreten. Und ich habe aber gemerkt, meine Mutter, ihr ist das ganz wichtig und sie braucht es. Und da habe ich dann irgendwie so verstanden, ich hätte immer noch diesen Job übernommen, mich um sie zu kümmern. Und eigentlich musste ich das ja nicht mehr. Und ich glaube, dadurch, dass diese 5 Jahre vergangen waren, konnte ich dann eher loslassen und konnte dann eher akzeptieren, dass es da auch einen anderen Weg gibt.
Aber woran liegt denn, dass das Gerda sich da so auch so verantwortlich fühlt, als, ich frage mich so, als Alleinige von den Geschwistern, weil da sind ja noch 4 andere Geschwister, ne?
Nee, auf jeden Fall nicht als Alleinige. Mhm. Es gibt in dieser Familie sehr viele Menschen, die sich für Sonja verantwortlich fühlen, aber Klar, es ist ja bei den Geschichten, die wir erzählen, auch immer so, dass jeder eher so in seine eigene Gefühlswelt blickt, ne, und darüber nachdenkt, wie er oder sie diese Situation wahrgenommen hat. Und wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückdenken und wie Gerda beschreibt, wie sie mit Sonja groß geworden ist und dass sie sich irgendwie schon als Kind so, dass sie die Bedachte war, dass sie diese Rolle der Beschützerin angenommen
und
hat.
Und auch
dass
nur
sie
ein Jahr auseinander, ist ja auch krass.
Nur ein Jahr,
ne,
auseinander, dass sie auch diese Gespräche über diese Beschützerrolle hatten. Dann können da zwar 5 Jahre Kontaktabbruch zwischenliegen, aber wenn dann so eine Nachricht kommt, kann ich nachvollziehen, dass du in diese Situation gehst und dich dann doch auch wieder verantwortlich fühlst und irgendwie ja deiner Schwester auch gerecht werden möchtest, ne? Also Gerda hat das immer noch in sich, dass sie ihre Schwester schützen und für sie einstehen will. Und gleichzeitig, das merken wir hier, kann sie jetzt aber auch die Bedürfnisse von anderen sehen. Also zum Beispiel die der Eltern. Also es ist nicht mehr dieses absolute oder gar nicht beschützen und kümmern. Sonja wird an einem sonnigen Tag beerdigt. Gerda und ihre Familie stellen bunte Bilder auf, die Sonja selbst gemalt hat. Die Urne ist leuchtend orange. Fotos von Sonja werden mit einem Beamer in der Kirche gezeigt. Es kommen viele Menschen, es läuft Musik, True Colors oder auch Bridge over Troubled Water. Gerda und ihre Familie glauben, dass es Sonja wichtig gewesen wäre, dass die Beerdigung kein absolut trauriges Ereignis ist. Und das gelingt.
Wie blickt denn Gerda heute aus heutiger Sicht zurück?
Also ich finde, Gerda blickt total differenziert auf die damalige Situation und das ist ganz interessant. Ich finde, man merkt das auch, wenn man sie sprechen hört, in ihrer Stimmfarbe, so wie sie während des Sprechens so abwägt, was eigentlich damals so gelaufen ist und wie sie die Situation wahrgenommen hat.
Sie und klingt das, auch so sehr gefasst, ne?
Ja, sie klingt gefasst. Ich glaube, weil sie ja mit sich so im Reinen ist und jetzt anders auf Sonja und die damalige Situation blicken kann. Und das ist echt was, was mich sehr beeindruckt hat. Dieser Prozess des Loslassens, der ist aber immer noch nicht vorbei.
Das, glaube ich, habe ich aus dem Tod meiner Schwester gelernt, dass all das, was ich gedacht habe, was ihr hilft, um eben ein gutes, gelingendes, glückliches Leben zu führen, für sie einfach nicht der richtige Weg war. Und dieses Beschützen und dass ich immer für sie da war, war im Grunde ja nichts anderes, als dass ich ihr das auch vorschreiben wollte, wie sie ihr Leben leben soll. Und ihre Entscheidung war einfach eine andere. Und das, glaube ich, habe ich in dieser Zeit verstanden und deshalb, ja, bin ich froh, dass ich sie gehen lassen konnte und dass ich eben nicht jetzt im Nachhinein noch versuche, darüber nachzudenken, wie hätte es denn trotzdem funktionieren können. So wie es war, hat es einfach nicht funktionieren können. Punkt.
Gibt es Dinge, die du ihr gerne noch gesagt hättest?
Ja, das, glaube ich, hätte ich ihr gern gesagt, dass ich das verstanden habe. Und dass sie recht gehabt hat, dass ich diese Beschützerrolle ablegen kann und dass sie recht damit hat, ihr Leben so zu leben, wie sie will.
Das ist auf der einen Seite dieses Loslassen, was du beschrieben hast, aber irgendwie auch das Annehmen, also nicht immer helfen zu können oder auch nicht immer helfen zu dürfen vielleicht und das dann zu akzeptieren, oder? Also es klingt so, als hätte Gerda damit dann doch ihren Frieden gemacht.
Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch und das sagt sie auch und ich finde, das ist auch ein sehr gesunder Umgang mit so einer Situation, die total überwältigend ist, ne? Ich finde es trotzdem wichtig, an dieser Stelle noch zu sagen, also es gibt Anlaufstellen für Menschen, die über einen Suizid nachdenken und sie können sich anderen anvertrauen, sich an Beratungsstellen oder auch an die Telefonseelsorge wenden, die man ja 24 Stunden am Tag unter der 0800 111 0111 erreichen kann. Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass es ebenfalls Anlaufstellen für Angehörige und Freunde gibt, die jemanden begleiten, der suizidgefährdet ist oder auch diejenigen, die tatsächlich Hinterbliebene sind, also zum Beispiel beim Verein Angehörige um Suizid, die in Selbsthilfegruppen Anlaufstellen in ganz Deutschland bieten.
Und es gibt Medikamente und es gibt Therapien, aber die Betroffenen müssen sich auch helfen lassen wollen, ne?
Genau, und das ist der Punkt. Also wir erzählen hier Gerdas und Sonjas Geschichte und Gerda blickt zurück auf diese Geschichte, aber ja, jeder Mensch hat so sein eigenes Leben und dann muss man darauf blicken und dann entsprechend damit umgehen. Ja.
Was hast du aus dieser Geschichte, aus dieser Begegnung mitgenommen?
Also ich persönlich fand es extrem beeindruckend, wie Gerda auf ihre Geschichte zurückblickt. Also wie sie ihre eigene Rolle auch in all diesen Jahren reflektiert hat. weil das, was sie erzählt, ja eigentlich auch bedeutet, dass sie mittlerweile wohlwollend auf ihre eigene Rolle schaut, wenn sie sagt, ich hätte mich noch so sehr anstrengen können, ich hätte nichts ändern können an der Situation meiner Schwester. Und das so für sich einzuordnen heute und dadurch auch den Frieden mit all den Seiten zu machen, die Sonja so an sich hatte, das fand ich beeindruckend, als wir miteinander gesprochen haben. Und Gerda und auch ihrer ältesten Schwester, mit der ich gesprochen habe, war es wichtig, dass nicht nur die fordernden, sondern auch die schönen und freudvollen Seiten ihrer Schwester in dieser Geschichte einen Platz finden. Und deshalb würde ich gern mit einer Beobachtung enden, die mir Gerda in unserem Gespräch erzählt hat und die ich besonders berührend fand. Es geht um Bilder, die Sonja in den 5 Jahren vor ihrem Tod gemalt hat und die Gerda erst nach ihrem Tod sieht.
Die sind total farbenfroh und bunt und wirklich, ja, lebensfroh. Und dann habe ich mir die genauer angeschaut und auf diesen Leinwänden waren immer so goldene Linien durch und ich habe gar nicht verstanden erst, was das bedeutet. Und dann habe ich irgendwann begriffen, dass die diese Bilder gemalt hat, irgendwann dann so sauer war und die Bilder so schlecht fand, dann die zerrissen hat, die Leinwände. Also mit einer irrsinnigen Kraft dann auch das zerstört hat. Und dann hat sie da wieder ganz kleinteilig das wieder alles zusammengefügt und da auch wieder ein Kunstwerk draus gemacht.
Vielen Dank, Marius Elfering, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne.
Und wenn Sie auch eine Geschichte aus dem Leben kennen, die hier erzählt werden soll, dann schreiben Sie uns gerne an plus1@deutschlandradio.de. Alle Plus1-Geschichten finden Sie übrigens in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie da unseren Podcast abonnieren und auch gerne eine Bewertung abgeben. Diese Plus-1-Folge geht langsam zur Neige, aber wenn Sie noch Kapazitäten frei haben, hören Sie gerne auch unsere andere aktuelle Folge dieser Woche. Zu Gast ist Daniel Ruppert, der im Job erst 2-mal richtig ausbrennen musste, bis ihn ausgerechnet Eis und Kälte aus seinem Hamsterrad gerettet haben.
Ich war in diesem Schlachtensee, es waren so 2 Grad und wer den in Berlin kennt, ist ein sehr klares Wasser, ein sehr schönes Wasser, ist eine sehr schöne Umgebung, es war früh morgens, es war sehr ruhig. Und es war so aufgehende Sonne auch noch. Und es waren 2 Grad, es war eigentlich kalt. Und ich bin für 2 Minuten einfach ins Eiswasser gegangen. Es war gar nicht lang. 2 Minuten rein, 2 Minuten raus. Und habe dann da gesessen und habe diese ganze Szene gesehen vom Schlachtensee. Mit diesen Vögeln, dieser Sonnenaufgang, der Wind, ich selbst, mit meiner Geschichte und mit dem, was ich eigentlich vorhabe. Und habe ich zum ersten Mal gespürt. Und das war ein Moment, ich habe mich zum ersten Mal gefühlt. Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe da gesessen und habe mich eins gefühlt mit allem.
Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Emily Ulbricht, Technik Susanne Bayer, Producer Jochen Dreier und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Nächste Woche dann Caro Corneli. Liebe Grüße und bis bald.